Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Auf dem Colorado River in Arizona wagen sich Forscher in die spektakuläre Welt des Grand Canyon, die Zeugnisse aus rund 2 Milliarden Jahren der Erdgeschichte birgt. Eine Reise durch schäumendes Wasser in die turbulente Biografie unseres Planeten. Flussabwärts in die Vorzeit. Ein Text von Lars Abromeit, es liest Georedakteur Matthias Unger.
Brodelndes Wasser umgibt ihn. Ein kleiner Fehler beim Steuern und unser Boot könnte kentern. Von solchen Details aber lässt sich Karl Karlstrom nicht aus der Ruhe bringen. Der 62-jährige Professor der University of New Mexico in Albuquerque sieht die Welt mit dem Zeitmaß der Geologie. Das entspannt. Stromschnellen, Wirtschaftskrisen, Bevölkerungswachstum, die Menschheitsgeschichte. Aus erdhistorischer Perspektive betrachtet sind das eher unbedeutende Phänomene. Sie vergehen, sogar schnell. Der Homo sapiens unterscheidet sich nicht besonders von einer Muschel, sagt Karlstrom trocken. Arten entstehen und sterben aus. Es gibt Größeres. Und selbst das ist im Wandel. Gebirge wachsen, zerfallen wieder, Meere vermischen sich und verdunsten, Kontinente zerbrechen, Felsen verschmelzen. Alles fließt, so wie der Colorado River, der uns umtost. Keine Panik also, selbst die mächtigsten Hindernisse lösen sich irgendwann auf. Natürlich übersteigt der Taktschlag der Jahrmillionen, in dem die Erde sich seit ihrer Geburt vor rund 4,5 Milliarden Jahren immer wieder verwandelt, unsere Vorstellungskraft. Ich zum Beispiel überschaue noch nicht einmal im Laufe der Monate die Geburtstagstermine meiner Verwandten und Freunde. Wie soll ich dann eine Zeitspanne überblicken, die 10 Millionen Mal länger ist als die gesamte Menschheitsgeschichte vom Bau der ägyptischen Pyramiden bis heute? Es gibt auf der Welt nur ganz wenige Orte, an denen sich dieses gewaltige Ausmaß der Erdgeschichte offenbart. Orte also, in denen die Tiefenzeit, wie Geologen sie nennen, sichtbar, begreifbar wird. Einer dieser Orte, eine Schlucht im Südwesten der USA, ist Karlstroms Zuhause. In ihrer Nähe, im Ort Flagstaff, ist er aufgewachsen. Als Forscher kehrt er immer wieder zurück zu diesem gigantischen Erdspalt voll versteinerter Jahrmillionen, der das menschliche Zeitmaß der Stunden und Tage verschluckt und der Karlstrom und uns nun auf schäumenden Wellen immer weiter in seine Tiefe zieht. Der Grand Canyon. Über dem Fluss, der die Zeiten durchquert, schrumpft der Himmel. Immer näher rücken die Steilwände an den Ufern zusammen. In immer enger gewundenen Schleifen bahnt sich der Colorado den Weg durchs Gestein. Die Welt scheint nur noch aus dieser Schlucht zu bestehen. Nur aus den roten und braunen und grauen Felsschichten, die sich hunderte Meter hoch neben uns auftürmen. Aus wenigen grünen Sträuchern dazwischen, aus schlammigem Wasser, Sandbänken und aus uns. 19 Gestalten, die in 3 Schlauchbooten durch die Stromschnellen treiben. Über 280 River Miles, etwa 450 Kilometer, wollen wir dem Colorado durch den gesamten Grand Canyon folgen. Innerhalb von 3 Wochen eine der größten Schluchten der Erde durchqueren. In ihrer Tiefe hoffen wir, Felsen zu finden, die Hinweise in sich tragen, wie unser Planet sich entwickelt hat und welche immer gleichen Prozesse ihn stetig verändern. Nur vom Wasser aus sind diese Stellen zu erreichen. Nur mit den Booten werden wir die Gesteinsproben transportieren können. Für Karlstrom und seine Helfer, Koryphäen und Nachwuchstalente der Geochemie und Felsdatierung, Sedimentologen, Seismiker, Geophysiker, ist der Grand Canyon ein Geschichtslexikon aus Gestein. An kaum einem anderen Ort der Erde kann man so weit in die Frühzeit unseres Planeten zurückblicken. Meere überfluteten hier den amerikanischen Kontinent und gingen. Was sie an Sedimenten hinterließen, türmte sich Lage über Lage auf, freigelegt später durch den Colorado River. In den Felsschichten, die der Fluss bei der Arbeit an dieser monumentalen, bis zu 2400 Meter Tiefe ins Erdreich geschnittenen Wunde herauspräpariert hat, sind Zeugnisse aus fast 2 Milliarden Jahren gespeichert, aus knapp der Hälfte der Erdgeschichte also. Umbrüche in der Erdkruste haben einige Abschnitte dieses Archivs durcheinandergebracht. Die ältesten Schichten birgt der Canyon daher auf halber Strecke. Seit wir in Lee's Ferry am Nordostrand der Schlucht unsere Boote zu Wasser gelassen haben, treiben wir also mit jeder Flussmeile zunächst tiefer in die Vergangenheit. Und am Ende unserer Fahrt, am südwestlichen Ausgang des Canyons, werden wir wieder in die Erdneuzeit zurückkehren, die vor 66 Millionen Jahren begann und bis in die Gegenwart andauert. Der Fluss windet sich und er hat Lücken zu überspringen. Wie herausgerissene Seiten in einem Geschichtsbuch sind auch im Grand Canyon die Spuren einiger Phasen der Erdgeschichte verloren gegangen. Die jüngsten Randschichten etwa, die uns anfänglich am Ufer begleitet haben, stammen bereits aus der Erdzeit des Perm, einer Epoche, die kurz vor dem Aufstieg der Dinosaurier endete. Alles, was in jüngerer Vergangenheit dazukam, wurde weggespült. Im Perm aber, vor mehr als 250 Millionen Jahren, müssen sich statt der Klippen an diesem Ort Sanddünen über tausende Kilometer erstreckt haben. Urzeitliche Skorpione, Spinnen, Eidechsen haben in ihnen ihre Spuren hinterlassen. Der Fluss hat uns weiter vorangetragen, während die Hitze auf Permniveau stieg. Später, irgendwann in der Mittagszeit, haben wir auch die brüchigen grauen Schollen des Hermit Shale passiert, Zeugen einer noch weiter zurückliegenden Epoche, in der hier Riesenlibellen durch Sümpfe und Wälder huschten und schwere, mit Rückensegeln bewehrte Reptilien in Flussmündungen nach Beute suchten. Und nun türmen sich neben uns die gigantischen Steilfelsen des Red Wall Limestone auf. Lagerstätten gepresster Schalen von Abermillionen Muscheln, Hornsteinkorallen und Seelilien, die vor rund 330 Millionen Jahren hier flache Meere besiedelten. Der Südwesten der heutigen USA war damals weitgehend überflutet. Große Haie und Nautiloiden, Verwandte der Tintenfische, beherrschten diese Gewässer. Die Küsten hingegen begannen Tiere erst zu erobern. Zwischen Schuppenbäumen und Walchia-Nadelhölzern schnappten die ersten Amphibien nach Luft. Seeskorpione und Hundertfüßer wagten den Vorstoß auf festes Terrain. Wir treiben durchs Zeitalter des Carbon, als die Dämmerung anbricht. Die Hitze lässt langsam nach und der Kalkstein beginnt im Abendlicht rot zu glühen. Eigentlich höchste Zeit, einen Platz für das Nachtlager zu suchen. Doch Karlstrom und seine Kollegen drängen weiter stromabwärts. Sie wollen unbedingt in noch tiefer versunkene Phasen der Erdgeschichte hinab. Ihr Interesse gilt einer Zeit, in der die Erde ein Schneeball war. River Mile 52, Nankoweap Camp. Flirrende Hitze und Asche aus Frostzeiten, 750 Millionen Jahre alt. Gebratener Speck, Eier, Toast. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich der Frühstücksgeruch, der nach Sonnenaufgang durch unser Lager weht, in meinem Kopf mit dem Anblick der Wildnis zusammenfügt, die sich vor uns auftut. Wir haben das Camp an der Mündung eines Nebenflusses aufgeschlagen, dem Nankoweap Creek. Hier weitet sich der Canyon zu einem Becken und hat in ihm die von Karlstrom gesuchten seltenen Felsschichten aus dem späten Proterozoikum freigelegt. In jener Epoche entwickelten sich aus den Einzellern erste komplexere Mikroorganismen. Unseren Weg durch das Delta des Nankoweap Creek säumen Weiden, Tamarisken, Kakteen und Engelstrompeten. Nur das Rauschen des Flusses ist zu hören. Man könnte meinen, dass vor uns kein Mensch jemals diesen Boden betreten hätte. Ein paar mit Mauern geschützte Höhleneingänge aber, die hoch über uns in den Felsenklaffen beweisen, in Wahrheit sind wir hier ziemlich spät dran, selbst nach menschlichem Zeitmaß. Schon vor 11.000 Jahren müssen frühe Siedler des Kontinents im Grand Canyon gejagt haben, wie Speerspitzen aus der Clovis-Kultur bezeugen, die Archäologen an den Ufern des Colorado finden. Die Höhlen aber stammen von Anasazi-Indianern. Vor rund 1000 Jahren lagerten sie in sicherer Höhe die Ernte von Bohnen- und Maisfeldern, die sie im Canyon beackerten. Zwischen 1150 und 1300 nach Christus aber gaben sie alle Siedlung wieder auf, wahrscheinlich aus Hunger, nachdem lange Dürrezeiten ihre Plantagen hatten verdorren lassen. 10.000 Jahre der menschlichen Existenz. Im Grand Canyon sind davon nicht einmal Millimeter aus Sedimentschichten übrig geblieben, nur vereinzelte Pfeilspitzen, Flechtwerk, Keramikscherben und Felszeichnungen. Während Riley Birch, unsere Köchin, mit dem dröhnenden Ton eines Muschelhorns unmissverständlich die letzten Teammitglieder aus ihren Schlafsäcken an den Frühstücksplatz ruft, erläutert Karlstrom mir die Logistik, die dafür sorgt, dass wir im Canyon jedenfalls nicht am Hunger scheitern werden. Die drei Schlauchboote bilden eine schwimmende Forschungsstation, beladen mit Zelten und Werkzeugen, Ersatzteilen und Treibstoff, vor allem aber mit Lebensmitteln. Dutzende Aluminiumkisten haben die Forscher nach einem ausgeklügelten Stecksystem in den Booten verankert. Die 127 Seiten starke Expeditionsbibel erklärt, wo Salzstreuer und Reis, gefrorenes Fleisch oder portionierte Tomaten zu finden sind. Das System ist genial. Bis zum letzten Tag unserer Reise durch steinerne Niemandsland genießen wir frisches Obst und Gemüse. Auch für Abfälle ist Platz eingeplant. Alles, was sich nicht im Fluss auflöst, tragen wir aus dem Canyon heraus. 6 Aluminiumkisten, luftdicht verschließbar und deutlich markiert, dienen als Toilette. Welche Spuren also werden von uns zurückbleiben, wenn in ein paar tausend Jahren die Geologen der Zukunft den Grand Canyon untersuchen? Ein paar beim Abwasch verlorene Suppenlöffel vielleicht, ein vom Wind weggewehter Sonnenhut, eine vergessene Plastikflasche. Fossilien aus der Epoche des Anthropozäns, dem Zeitalter des Anthropos, des modernen Menschen. Jener Kraft also, die spätestens seit Beginn der industriellen Revolution den Planeten umgestaltet. Wir brechen auf. Im Flussbett des Nankoweap Creek stapfen wir stundenlang in den Seitencanyon hinein, klettern über Felsrampen und verkeilte Gesteinsblöcke, durchqueren Mesquite-Wälder, Akazienhaine. Dann plötzlich brechen die Klippen auseinander und wir erblicken zum ersten Mal einen Teil des Grand Canyon in jener Weite, in der man ihn von seinen Rändern aus sieht, als riesiges Labyrinth aus Gesteinspalästen und Pyramiden, Palisaden und Türmen. Erst jetzt drückt Karlstrom damit heraus, wohin wir müssen. Die gesuchte Gesteinsschicht aus der Schneeballzeit steckt im höchsten und steilsten Berg der Umgebung, im Nankoweap Butt, und zwar ganz oben, am Gipfel, mehr als 800 Höhenmeter über dem Fluss. Kein Schatten, kaum noch Trinkwasser, dornige Sträucher, steile Geröllfelder, eine Klapperschlange, 40 Grad Celsius. Und dann, um die Mittagszeit, sinken wir endlich vor unserem Ziel auf die Knie. Die Ascheschicht ist ockerbraun, nicht einmal einen einzigen Zentimeter dick. Ist sie nicht wunderschön? Fragt Karlstrom hingerissen, als habe er einen kostbaren Edelstein gefunden. An Karlstrom scheint die Anstrengung vorbeigegangen zu sein. Er beginnt umgehend damit, vorsichtig Proben aus der versteinerten Asche zu meißeln. Was das Besondere gerade an dieser Schicht ist, erklären Karlstrom und sein Kollege Francis MacDonald, als wir uns abends im Camp mit verschrammten, müden Beinen ums Lagerfeuer versammeln, einen goldgelben Wasserkanister, den eine Taschenlampe von innen beleuchtet. Die Asche, für die wir uns den Berg hinaufgequält haben, stammt aus der Chuar Group. Sie geht auf die Zeit vor rund 750 Millionen Jahren zurück und markiert damit eine einzigartige erdgeschichtliche Schwelle. In jener Epoche nämlich, so legen Indizien aus verschiedenen Erdteilen nahe, kippte das weltweite Klima in eine Eiszeit von apokalyptischer, seither nie wieder aufgetretener Dimension. In mehreren Intervallen scheinen die Gletscher der Polkappen sich bis in Äquatornähe hin ausgedehnt zu haben. Jahrmillionen lang trieb der blaue Planet wie ein gleißender Schneeball durchs All. Erst als Vulkane dann immer größere Mengen an Kohlendioxid in die Erdatmosphäre schleuderten, entstand ein so starker Treibhauseffekt, dass der Eispanzer innerhalb weniger Jahrhunderte schmolz und die Temperatur um rund 100 Grad in die Höhe schnellte. Was jedoch löste die Schneeballzeit aus? Wie weit reichten die Eisflächen genau? Umschlossen sie wirklich den gesamten Erdball? Und wo überwinterte in diesen frostigen Jahrmillionen dann das Leben? Über diese Fragen streiten Experten erbittert, denn verlässliche Zeugnisse gibt es kaum. Die Asche der Chuar Group allerdings enthält Spurenelemente, die außergewöhnlich genau datiert werden können. Und sie birgt Mikrofossilien, die frühesten Pflanzenfresser der Erdgeschichte, vasenförmige Einzeller, die erstmals Sauerstoff und organische Nahrung zum Überleben benötigten. Sehr, sehr ferne Verwandte, auch von uns Menschen also. Die Proben unserer Expedition werden Karlstrom und MacDonald später, nach monatelanger Arbeit im Labor, offenbaren, wann diese Geschöpfe gelebt haben. Die Ascheablagerungen der Chua Group sind den Messergebnissen zufolge vor 742 bis 800 Millionen Jahren in einem eisfreien Meeresbecken zu Boden gegangen. Darin, in einer exakt 750 Millionen Jahre alten Schicht, liegen die Organismen, konserviert bis heute. Diese Werte belegen, auch inmitten der Schneeballepoche waren einige Wasserflächen der Tropen über längere Zeit eisfrei. In eben solche Refugien, wie hier im heutigen Arizona, scheint sich das Leben zurückgezogen zu haben, um sich dann in der folgenden Hitzephase schlagartig auszubreiten. In nur 40 Millionen Jahren nach Ende der Schneeballzeit entstanden während der kambrischen Radiation die Grundformen aller bis heute bekannten komplexeren Organismen. Auf die klimatische Katastrophe folgte also eine Lebensblüte, aus der auch wir Menschen hunderte Jahrmillionen später hervorgingen. Ohne Orte wie diesen am Nankoweap Creek, so könnte man sagen, wären wir nicht auf der Welt. Und zugleich können Karlstrom und seine Kollegen aus den Spurenelementen der Asche die tröstliche Nachricht ableiten, Die Schneeballzeit wurde unter derart extremen geochemischen Umständen ausgelöst, dass sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach in absehbarer Zukunft nicht wiederholen wird. River Mile 94, Granite Gorge, zwischen Felsen der Unterwelt, 1740 Millionen Jahre alt. Man sieht sie nicht kommen. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich Spaliere aus schwarzen Säulen am Flussufer auf. Kantige Pfeiler, vom Wasser poliert. Wie haushohe Wachposten weisen sie in die Schatten der inneren Schlucht. Die Felsen, auf die wir zusteuern, sind die ältesten, die der Colorado auf seiner Reise durch Nordamerikas Westen durchschneidet. Magmatische Grundgesteine, Schiefer, Gneis, tief in der Erdkruste, vor mehr als 1,7 Milliarden Jahren gebacken. Sie bilden das Fundament des gesamten Plateaus. Sie sind der Stoff, aus dem Kontinente geformt werden. Schon die Abenteurer um John Wesley Powell, die 1869, der Colorado galt damals als unpassierbar, als erste und in Holzbooten durch den Grand Canyon navigierten, fanden dieses Urgestein unheimlich. Eine großartige, aber unheildrohende Unterwelt sei die innere Schlucht. Ein Flussungeheuer, schrieb der Naturforscher ehrfürchtig in sein Tagebuch, das den Colorado in ein Chaos stürze und sein Wasser zu Zungen, Strudeln und Wirbeln verforme. Powell hielt es für besser, die Boote so oft wie möglich um diese Felsen herumzutragen. Auch wir sind beeindruckt, umgehen aber werden wir den vulkanischen Flussabschnitt nicht. Um ihn zu erkunden, sind wir schließlich schon länger als eine Woche stromabwärts getrieben. Die Rimworld, die Welt jenseits des Canyons, erscheint uns als längst unerreichbar fern. Wir haben uns an den Rhythmus des Flusses gewöhnt, der Tag für Tag Jahrmillionen an uns vorbeiziehen lässt. Nun allerdings wird er wilder. Im harten Vulkangestein verengt sich der Colorado. Er wird schneller und schneller, fällt er in stufigen Stromschnellen in die Tiefe. Sie sind zahlreichen Flussfahrern zum Verhängnis geworden. Vor den berüchtigten Crystal Rapids legen wir noch einmal an. Die Geologen wollen Proben aus einer besonders markanten Gesteinswand entnehmen, in der die düsteren Magmafelsen von Dutzenden roten und weißen Granitadern durchzogen sind. Sonderbare Gesteinstableaus, wie mit Ölfarben gemalt, prangen über dem Wasser. Hier hofft Karlstrom entziffern zu können, wie der amerikanische Kontinent sich im Südwesten der heutigen USA geformt hat. Die magmatischen Felsen im Fundament des Grand Canyon sind in Tiefen von mehr als 20 Kilometern unter der Oberfläche entstanden, so viel ist bekannt. Früher dachte man, ein Zusammenprall zweier Kontinentalplatten habe sie an die Oberfläche gedrückt. Neuere Funde aber beweisen, dass die Urgesteine des Colorado-Plateaus aus einem Ozean stammen müssen. Vor fast 2 Milliarden Jahren, in einer Zeit, als die Kontinente noch kahle Wüsten waren, lag die Gegend des heutigen Colorado-Plateaus unter Wasser. Vulkanketten erschufen daran Inseln aus Magma, die von Südwesten her auf den nordamerikanischen Urkontinent Laurentia zutrieben und an ihn andockten. Ein Gebirge mit Gipfeln von mehr als 12.000 Meter Höhe faltete sich dabei auf. Unter ihm, in der Tiefe, verschmolz die einzige Ozeankruste dann zu den Gneisen und Schiefern des Grand Canyon, in die später, auf halbem Weg an die Oberfläche, wiederum heiße Granitflüsse schossen. Es ist eine große alte Geschichte. Und viele Details darin sind noch zweifelhaft. Klärende Hinweise aber glauben die Geologen, in winzigen Mineralien finden zu können, die in den Urgesteinen verborgen sind. Amphibole und Biotite zum Beispiel, Zirkone, Granat. Deshalb robben die Forscher nun über den Fels, suchen mit ihren Lupen Kristallsplitter. Wie paradox, Steinchen kleiner als Sandkörner könnten vielleicht enträtseln helfen, wie in frühester Urzeit hier ein kontinentales Reich entstehen konnte. Und vielleicht, so hofft Karlstrom, lassen sich aus den Felsmustern des Grand Canyon sogar generelle Regeln ableiten, auf welche Weise Landmassen im Laufe von Äonen wieder und wieder vergehen. In Indonesien oder Japan etwa herrschen heute ähnliche geologische Zustände wie in der Gegend des Colorado-Plateaus vor rund 1,7 Milliarden Jahren. So könnten die Daten vom Colorado womöglich auch mithelfen, Erdbeben und Vulkanausbrüche dort besser vorherzusehen. Wir driften weiter, direkt in die gurgelnden Crystal Rapids hinein. Ein Zeitsprung. So wie der Canyon in seinen Felsen Jahrmillionen zu Millimetern zu reduzieren vermag, so dehnt er in seinem Fluss nun Sekunden zu halben Ewigkeiten. Stehende Wellen, 1,5 Meter hoch, von allen Seiten lassen sie ihre Gischt auf uns fallen, Wogen des Chaos, fliegendes Wasser von links und rechts. An Karlstroms Boot fällt der Motor aus. Es droht mit Wucht auf die Felsen zu prallen. Gerade nur rechtzeitig kommt ihm Riley zu Hilfe, drängt das hilflos treibende Boot mit dem Bug ihres eigenen an die Seite, bis schließlich alle in ruhigeres, braunes Wasser treiben. Das Flussungeheuer hat uns entkommen lassen. River Mile 183, Barrett Canyon. Flusskiesel, die auf Lava ruhen, 500.000 Jahre alt. Eine Klettertour. Welche Kraft hat der Colorado? Wie lange gibt es ihn überhaupt? Und wie hat er diese einzigartige Schlucht erschaffen? Um diese Fragen dreht sich das letzte der drei großen Rätsel, die Karlstrom irgendwann im Grand Canyon zu lösen hofft. Es ist mit Abstand das jüngste. Denn auch wenn jedem Besucher am Canyon Ranch sofort einleuchtet, dass dieser riesige Spalt nicht in wenigen Tagen entstanden sein kann, erdgeschichtlich betrachtet ging es eigentlich ziemlich schnell. Aber was heißt schon schnell? Das ist umstritten. Einige Geologen vermuten, zumindest der westliche Abschnitt des Canyons sei vor spätestens 60 Millionen Jahren entstanden. In seinen Abgrund hätten noch Dinosaurier geblickt. Karlstrom hingegen ist überzeugt, erst seit rund 6 Millionen Jahren fräst sich das Wasser des Colorado ins Erdreich hinein. Um das zu beweisen, klettert der Forscher nun an einem der letzten Tage der Expedition neben dem Ufer durch einen schwindelerregenden Steilhang aus losem Geröll. Es ist der Rest eines Lavadammes, der vor rund 500.000 Jahren nach einem Vulkanausbruch den Colorado blockiert haben muss. Wie hat der Fluss darauf reagiert? Hat er das Hindernis überflutet oder sich hindurchgefressen? Wenn man geschliffene Flusskiesel auf den oberen Lavaterrassen fände, könnte man Letzteres ausschließen und aus dem Alter der Steine womöglich Rückschlüsse auf die Kräfte des Flusses ziehen. Mit einem Seil gesichert steigt Karlstrom den letzten Aufschwung empor. Er findet kaum sicheren Halt und ist doch plötzlich oben. Tatsächlich. Dutzende runde Flusssteine liegen auf der Anhöhe etwa 250 Meter über dem Colorado. Zufrieden sammelt Karlstrom einige ein. Neue Indizien, um die komplexe Genese des Canyons zu rekonstruieren. Um rund 0,15 mm pro Jahr, was in etwa der Stärke einer Papierseite gleichkommt, schneidet das Wasser des Colorado nach Karlstroms bisherigen Kalkulationen durch das Gestein, unter geologischen Maßstäben ein Höchsttempo. Seine Schlussfolgerung, das Zerstörungswerk hat nicht 60, sondern 6 Millionen Jahre gedauert. Dass sich der Fluss dabei so schnell in den Fels fräsen konnte, führt der Forscher vor allem auf eine andere Erkenntnis zurück. Um hunderte Meter habe sich das Colorado-Plateau in den Jahrmillionen zuvor in die Höhe geschoben, nach oben gedrückt durch gigantische Kräfte im Erdinneren. Was das Gefälle des Colorado zum Meer stetig vergrößerte und damit auch die destruktive Macht des Wassers. Seit menschliche Eingriffe wie der 1966 eröffnete Glen Canyon Staudamm nun die Urgewalt des Colorado zügeln, ist die gestaltende Arbeit des Flusses ein wenig erlahmt. Karlstrom allerdings sieht das natürlich gelassen. In spätestens 150 Jahren, so hat er berechnet, wird der Stausee, der immense Lake Powell, mit Sedimenten gefüllt sein und überlaufen. Der Strom der Erdzeit fließt weiter.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.